Morgen ist ein historischer Tag, der 8. Mai, Kriegsende. Darum geht es heute bei den Inforadio-Reportern am Wochenende im Studio Matthias Schirmer. 1945 hat die Wehrmacht kapituliert, der Zweite Weltkrieg war in Europa offiziell zu Ende. Und heute steht die Ukraine im Krieg mit Russland und das Gedenken steht damit unter dem Risiko, Ideologen aller Seiten mit rhetorischer Munition zu versorgen. Kann das dieses Jahr also eigentlich gehen, Gedenken an den 8. Mai? Unsere Reporterin Silvia Tieks hat zwei Berliner getroffen, die finden, ja, im Prinzip schon. Und getroffen hat sie nicht irgendwo, sondern hier.
Das sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow. Eine Anlage so groß wie 15 Fußballfelder. Viel Granit und Kalkstein, monumentale Statuen, patriotische Inschriften. Eine Gedenkstätte für die siegreiche Rote Armee und gleichzeitig ein riesiger Soldatenfriedhof. Und eine Grünanlage, gesäumt von Pappeln, Linden und Birken. Das alles möchte gepflegt werden. Anfang Mai rührt hier der Aufsitzrasenmäher. Das Erhabene und das Profane, sie liegen am Treptower Ehrenmal oft ganz dicht beieinander. Kaum einer weiß das besser als Jürgen Beerbaum. Wir sind an einem sonnigen Tag miteinander hier verabredet. Während wir entlang der Zentralachse durch die Anlage spazieren, vorbei an den beiden knienden Soldatenstatuen, schnaufen Jogger schwitzend an uns vorbei. Jürgen Beerbaum stört das nicht.
Es ist ja nun mal ringsherum Natur und da spielen dann auch Kinder. Ne? Und da kommen auch Leute mit Kinderwagen und Kleinstkindern und die machen dann auch die entsprechenden Geräusche. Und da hat sich aber noch nie jemand drüber echauffiert, weil das gehört einfach dazu.
Jürgen Beerbaum in Basecap, Jeans und kornblumenblauen Sneakern gehört hier auch praktisch dazu. Seit etwa 15 Jahren pilgert der Berliner Rentner ans Ehrenmal, immer am oder rund um den 8. Mai. Letztes Jahr waren er und seine Frau alleine hier wegen der Pandemie. Sonst sind auch immer gern Bekannte mit dabei.
Vor 2 Jahren waren wir hier 3 Paare, die dann auch den Weg gegangen sind, den wir jetzt hier gerade gehen. An den Fahnen vorbei Richtung Ehrenmal. Jeder hatte da eine Blume und die haben wir dann dort oben an dem Denkmal niedergelegt.
So viel Treue hat natürlich Gründe und die liegen in Jürgen Beerbaums ziemlich einmaliger Lebensgeschichte. Er kam genau am 8. Mai 1945 zur Welt in Berlin-Friedrichsfelde. Die Eltern waren ausgebombt und das Leben ihres Neugeborenen hing am seidenen Faden. Zu essen gab es nichts. Wer half? Die sowjetischen Besatzer. Sie beschafften der Familie Lebensmittel und retteten Jürgens Leben. So hat es die Mutter immer erzählt.
Wenn in der Richtung mal diskutiert oder gesprochen wurde, fielen nur positive Äußerungen von meiner Mutter. Und also eigentlich hat sie vielleicht so ja den Grundstein dafür gelegt, dass ich sozusagen dieses Andenken einfach auch würdige oder ehre. Ja. Vielleicht ist es unterschwellig, ohne dass man es jetzt wirklich verinnerlicht hat oder so, aber es hängt einfach im Kopf, die Grundeinstellung meiner Mutter.
Dass viele Deutsche die sowjetischen Soldaten damals auch von einer ganz anderen, einer grausamen Seite kennenlernten, ist Jürgen Beerbaum völlig klar, sagt er. Für ihn aber sind sie immer Befreier gewesen. Und ihren Sieg kann man seiner Meinung nach auch an diesem 8. Mai feiern. Ganz besonders am Ehrenmal in Treptow, trotz des Ukraine-Krieges.
Das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun. Zumal ja hier bei diesem Denkmal es sich ja um eins handelt, was ja auf die Sowjetunion bezogen ist, also auf diesen Vielvölkerstaat, ja, wo auch die Ukraine ein Teil davon ist. Also die sind, denke mal, die Ukrainer sind auch hin und her gerissen, weil im Prinzip sie sind ja auch Opfer gewesen. Ja? Also, und waren nicht nur Opfer, sondern auch Sieger.
Andere Besucher sind offenbar der gleichen Meinung. Frische Blumen liegen hinter den Gitterstäben des Pavillons, der auf dem Hügel der Anlage steht. Der Pavillon wiederum ist der Sockel für eine überlebensgroße Soldatenstatue. Manch einem ist das alles hier viel zu bombastisch. Jürgen Beerbaum dagegen findet die Architektur
eigentlich eher, wenn man so will, dem Bauhaus angelehnt. Die geraden Linien und die Quadrate oder Würfel und so, bis auf das eigentliche Denkmal des Soldaten, der das Schwert aber eben runtergelegt hat. Nach unten zeigt er die Spitze des Schwertes, also nicht zum Angriff geeignet. Und natürlich von der Lage her, dieses Grün ringsherum beruhigt ja ohnehin. entspannt und man wird ja eher runtergeholt als wie aufgeputscht.
Aber das gilt nun wirklich nicht für jeden. Der Ort zieht auch Hitzköpfe an. Es gab hier Schmierereien gegen Russland, deshalb steht die Polizei jetzt andauernd Wache. Und seit ein paar Wochen rufen russische Nationalisten dazu auf, am 9. Mai hier kräftig die Fahnen zu schwenken für Putin. Tatsächlich aber ist das ja hier kein russisches Ehrenmal, sondern eben ein sowjetisches. Ein großer Unterschied. Denn unter den tausenden sowjetischen Soldaten, die hier in der Treptower Erde liegen, gefallen im Kampf um Berlin, sind beileibe nicht nur Russen, erklärt auch Markus Tervoren.
Unter den Soldaten und Soldatinnen, die hier begraben liegen, sind tatsächlich viele Menschen aus der Ukraine. Und wir wissen auch nicht, ob sie als Ukrainer oder als Sowjetbürger hierhin kamen. Wir wissen nicht, wie ihre Kinder und Enkel heute gedenken. Aber eigentlich liegen hier alle zusammen.
Deshalb ergäbe es überhaupt keinen Sinn, ausgerechnet am sowjetischen Ehrenmal für oder gegen den Ukraine-Krieg zu protestieren, sagt Markus Tervoren. Er leitet die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes und daran angeschlossen den hiesigen Bund der Antifaschisten. In dieser Rolle, sagt Tervoren, kann er Wut und Schmerz über den Ukraine-Krieg sehr gut verstehen. Er empfinde selbst so. Die Anti-Russland-Schmierereien vor ein paar Wochen hier haben ihn dennoch sehr geärgert.
Ich bin auf dem Weg zur Arbeit hier vorbeigeradelt und habe von Weitem gesehen, wie die Skulptur Mutter Heimat mit dem Hochdruckreiniger gereinigt wurde. Dann bin ich neugierig dahin gefahren und dann habe ich sozusagen das Eis gesehen. Also dieses wirklich faktisch komplett besprühte Ehrenmal. Kill all Russians, like in Butscha, es lebe die Ukraine. Was mir da durch den Kopf gegangen ist, ich habe gedacht, naja, hier will jemand wem wehtun.
Nämlich all jenen, die hier des Sieges der Roten Armee über Nazi-Deutschland gedenken wollen. Das seien aber doch nicht diejenigen, die gerade in Moskau regierten, gibt Markus Tervoren zu bedenken. Das bedeutet aber nicht, dass die feierlichen Gesten zum 8. und 9. Mai dieses Jahres genauso ausfallen wie sonst auch.
Dass man jetzt am 8. Mai 2022 irgendwie sich fühlen kann, vielleicht am Rande eines Atomkriegs zu stehen, das ist eine schreckliche Vorstellung. Und gleichzeitig ist auch eine schreckliche Vorstellung, dass halt in der Ukraine sozusagen die Enkel der Opfer des deutschen Vernichtungskrieges aufeinander schießen. Das ist einfach eine grausame, das ist eine total traurige Vorstellung für uns.
Deshalb wird die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes am 8. und auch am 9. Mai, wenn Russland den Tag begeht, zum Ehrenmal nach Treptow kommen und den Siegern von einst symbolisch danken. Aber
wir machen zwei Antikriegskundgebungen dann raus. Also das Motto dieses Jahr ist kein Krieg, nein zum Krieg.
Das müsse dann doch gesagt werden, findet Markus Tervoren. Er hofft, dass es dann keine Zusammenstöße in Treptow geben wird zwischen russischen Nationalisten und Ukraine-Kriegsgegnern. Russische Hurra-Patrioten, die möchte Jürgen Baerbaum, das Geburtstagskind vom 8. Mai 45, hier auch nicht sehen.
Ja, sehe ich auch so. Sie können ihre russische Tradition hier, sage ich jetzt mal, und ihre Opfer eben genauso beklagen oder in den Sieg feiern, aber nicht in dem Zusammenhang.
Ansonsten plant Jürgen Baerbaum seinen Besuch zum 77. Geburtstag am Treptower Ehrenmal wie immer. Mit seiner Frau wird er Rosen ablegen, dann die große Runde drehen, um den 30 Meter hohen Hügel herum, vorbei an den Steinsarkophagen entlang der Trauerbirken. Er wird sein vergangenes Lebensjahr Revue passieren lassen und mit Blick auf den 8. Mai 1945 wieder mal dankbar denken.
Eigentlich können wir drei Kreuze machen, jetzt wir Gott sei Dank den Krieg nicht gewonnen haben. Ja.
Sagt Jürgen Baerbaum, geboren am 8. Mai 1945 in Berlin, Severtix berichtete. Was bewegt beim morgigen Gedenken eigentlich Menschen in der Ukraine und aus der Ukraine? Was wissen wir eigentlich vom Kriegsende und den Ukrainern? Und warum spielt die Geschichte derzeit gerade solch eine gewaltige Rolle, zum Beispiel in den Reden von Wladimir Putin? Das haben wir uns gefragt und sind auf die Suche nach einem Experten gegangen. Grzegorz Rozwinski Liebe ist Historiker und Ukrainist an der Freien Universität und Mitglied des Selma-Stern-Zentrums für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Mit ihm konnte ich vor dieser Sendung telefonieren. Hallo.
Hallo.
Sie forschen seit vielen Jahren über Krieg, Kriegsverbrechen, Judenmord, Völkermord in Osteuropa in enger Verbindung zum Beispiel mit dem US Holocaust Memorial Museum und mit Yad Vashem in Israel und anderen Einrichtungen. Das ist ein vermintes Gelände für Historiker. Ihre jüngste Arbeit zum Beispiel über faschistische Bewegungen in der Ukraine wurde sowohl von der ukrainischen Rechten als auch von einigen polnischen und russischen Historikern heftig angefeindet. Sie sitzen also sozusagen zwischen allen Stühlen. Und meine Frage am Vorabend des 8. Mai klingt deshalb wahrscheinlich harmloser, als sie ist, nämlich was die Menschen am 8. Mai in der Ukraine und Menschen aus der Ukraine bewegt. Sind die stolz auf den Sieg über Hitler?
Die sind bestimmt stolz auf den Sieg über Hitler. Man muss aber bedenken, dass die Ukraine ein gespaltenes Land ist. Das geht auf das 19. Jahrhundert zurück, in dem Ukrainer etwa 80% im russischen Imperium gelebt haben und etwa 20% haben in der Habsburger Monarchie gelebt. Und ihre Geschichte wurde anders geformt. Und dadurch ist auch ihre Geschichte im 20. Jahrhundert anders verlaufen. Nach dem Ersten Weltkrieg haben wieder etwa 80% der Ukrainer in der sowjetischen Ukraine, in der Sowjetunion gelebt und 20% in der Zweiten Polnischen Republik. Im Ersten Weltkrieg ist kein ukrainischer Staat entstanden und ukrainische Soldaten haben teilweise gegeneinander gekämpft. Und ähnlich war es auch im Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg haben etwa 5 Millionen Ukrainer in der Roten Armee gekämpft und in der Westukraine haben sich Ukrainer der Waffen-SS-Division Galizien angeschlossen und haben auch in der ukrainischen aufständischen Armee, die offiziell mit den Deutschen nicht zusammenarbeitete, gegen die Rote Armee gekämpft. Das heißt, im Zweiten Weltkrieg war die Geschichte der Ukraine auch gespalten. Und entsprechend war die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg nach dem Krieg und nach dem Zerfall der Sowjetunion anders. Das offizielle Narrativ war Sieg über Hitler und die Befreiung des Landes, aber in der Westukraine war die OUN, die Organisation ukrainischer Nationalisten und die ukrainische aufständische Armee bis in die 50er Jahre im Untergrund gekämpft hat gegen die sowjetische Besetzung des Landes, hat man die sowjetische Befreiung als eine Besetzung des Landes verstanden, als eine Okkupation und man hat vielleicht nicht Hitler verehrt, aber man hat ein anderes Verständnis von dem Zweiten Weltkrieg und von dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Es war nicht nur eine Befreiung wie in der Ost- und Zentralukraine, sondern ein weiterer Kampf gegen die Rote Armee und die sowjetischen Besatzer. Und das ging bis in die frühen 50er Jahre. Die letzten UPA-Aufständischen wurden erst Mitte 50er Jahre besiegt. Und das war eine sehr, sehr blutige Auseinandersetzung. Der NKVD hat nach dem Krieg in der Westukraine über 150.000 Menschen ermordet. Über 200.000 Menschen aus der Westukraine wurden in das Innere der Sowjetunion deportiert und verbrachten dort einige Jahre in den Arbeitslagern. Und das war alles infolge der Auflösung der OUN und der UPA, die ursprünglich in 20er, 30er und frühen 40er Jahren eine faschistische Bewegung war und 1941 mit Hitler einen Kollaborationsstaat gründen wollte.
Ukrainer haben auf Ukrainer geschossen. Sie haben sogar wahrscheinlich in Berlin aufeinander geschossen im Mai 1945. Am Ehrenmal in Treptow sind ukrainische Soldaten begraben. Sie kamen aus der ersten ukrainischen Front, also einer der beiden Armeen, die auf Berlin marschiert ist. Die bestand nicht nur aus Ukrainern, aber eben auch aus Ukrainern. Und auf der anderen Seite standen SS-Verbände, in denen neben Franzosen und Menschen aus Skandinavien auch Ukrainer gekämpft haben.
Ja, vereinzelt ist das möglich. Ja, wie gesagt, in der Roten Armee haben sehr viele, etwa 5 Millionen Ukrainer gekämpft und die waren bestimmt auch in Berlin, haben sich an der Befreiung von Berlin und auch an der Befreiung von Auschwitz und vielen anderen Orten beteiligt. Und es gab wahrscheinlich in der Wehrmacht und unter den SS-Menschen oder Sonderhilfsorganisationen auch Ukrainer, die gegen die Rote Armee gekämpft haben.
Nun wird ja Putin nicht müde, darauf hinzuweisen, dass er die Ukraine mit seinem Krieg von den Nazis reinigen wolle. Das ist ja auf den ersten Blick erstmal unverständlich, nicht warum eine so lange zurückliegende, 80 Jahre zurückliegende Geschichte eine solche ideologische Wucht entwickeln kann. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, das ist natürlich eine geschichtspolitische Instrumentalisierung für den Krieg. Und man muss bedenken, dass ja in Russland eine Demokratie besteht und Putin eigentlich einen diktatorischen Staat in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat. Und ja, hätte man in der Ukraine die Geschichte der UN und der UPA aufgearbeitet, wäre das für Putin heute nicht so leicht.
Was wäre denn eigentlich am 8. Mai 2022 aus Ihrer Sicht ein angemessenes Gedenken aus ukrainischer Perspektive?
Man sollte natürlich in der Ukraine an alle Gewaltarten erinnern. Man sollte den Sieg feiern, die Befreiung der Ukraine feiern, aber sich auch intensiver mit der Involvierung von Ukrainern in der Westukraine, vor allem auch in der Zentral- und Ostukraine, in den Holocaust, in die Kriegsverbrechen beschäftigen. Das würde zu der Demokratisierung des Landes beitragen und es würde auch ja, die Kraft, die Putin hat, ihm wegnehmen, denke ich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.